Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. 2023 war eines der gewalttätigsten Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges. Das stellt das Friedensforschungsinstitut PRIO in Oslo fest. Und obwohl die Zahl der Toten im Vergleich zum Vorjahr stark abgenommen hat, sind es immer noch über 120.000 Menschen, die durch kriegerische Auseinandersetzungen gestorben sind. Die meisten über 70.000 in der Ukraine. Der linken Politiker Jan van Aken hat ein Buch darüber geschrieben, wie Kriege enden und Frieden verhandelt werden kann. Worte statt Waffen heißt es. Herzlich willkommen, Herr van Aken.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Haben Sie eigentlich beim Schreiben dieses Buches, Ihres ersten Buches, auch an Ihre eigene Partei gedacht?
An die Partei? Ehrlich gesagt nicht. Also das hat mich natürlich geprägt. Ich war 8 Jahre für die Linke im Bundestag, habe da immer im Auswärtigen Ausschuss gesessen. Also da war natürlich immer auch Partei im Hintergrund. Aber ehrlich gesagt, das Buch ist ja, ich sag mal, zum Drittel mindestens auch autobiografisch so ein bisschen. Das heißt, Orte, an die ich selbst gereist bin, Kriegssituationen, die ich selbst gefahren bin, Geschichten, die ich dort gehört habe, mitgenommen habe. Also deswegen war das wirklich, nicht wirklich von der Partei beeinflusst.
Na, ich dachte so, weil Ihre Partei, die Linke, ja in einer schweren Krise steckt, liegt jetzt so bei 3% und die ehemals Linken, BSW, wesentlich mehr Erfolg hat und auch ja unter anderem wegen der Haltung des Bündnisses Sahra Wagenknecht zum Krieg in der Ukraine. Und Sie wollen ja nun Vorsitzender der Linken werden, gemeinsam mit Ines Schwertner. Und ich dachte, vielleicht wollen Sie auch diesen Konflikt innerhalb der Linken um diesen Krieg etwas befrieden.
Also das will ich schon, aber das hat wirklich mit dem Buch nichts zu tun. Mhm. Also das Buch habe ich tatsächlich ja schon im letzten Oktober angefangen zu schreiben. Da war der Gedanke an Parteivorsitz sowas von fern. Das ist jetzt wirklich ein unglaublicher Zufall, dass innerhalb von wenigen Tagen das Buch rauskommt und ich meine Kandidatur für den Parteivorsitz erkläre. Das sieht ein bisschen aus wie gemalt, war aber wirklich Zufall.
Sie haben in diesem Buch viele Beispiele zusammengetragen. Es geht um den Bürgerkrieg in Bosnien beispielsweise oder auch um den zwischenstaatlichen Irak-Iran-Krieg. Sie haben viele Veröffentlichungen studiert für dieses Buch von internationalen Organisationen wie der UNO oder auch von Journalisten. Hat sich eigentlich, Herr van Aken, durch Ihre lange Beschäftigung mit diesem Thema Ihre persönliche Haltung zum Krieg und auch ganz konkret zum Ukraine-Krieg durch das Buch, durch das Schreiben geändert oder noch gefestigt?
Beides. Also nehmen wir mal das Beispiel der Blauhelmeinsätze. So, da war ich immer schon der Meinung, dass diese robusten Blauhelmeinsätze, also mit Kampfauftrag mitten in einem Krieg UN-Soldaten zu schicken, dass das nicht richtig sein kann. Und durch die langen Gespräche, die ich auch mit der Expertin dafür beim SIPRI, beim Stockholmer Friedensinstitut geführt habe, was ich dann nachgelesen habe, hat sich bei mir das nochmal so viel klarer herausgepellt. Also was ist eigentlich das Problem dabei? Aber es hat sich auch für mich erstmal zum ersten Mal so richtig ganz klar herausgestellt, dass ich sage, diese klassischen Blauhelmeinsätze, die finde ich total richtig und auch sehr wichtig für eine Friedenssicherung. Und diese Robusten, die waren von Anfang an falsch angelegt und haben egal wo und wie und in welchem Kontext keine Perspektive. Diese Klarheit hatte ich vorher so nicht.
Und Ihre Haltung zum Ukraine-Krieg, glaube ich, können wir auch mal kurz vorwegnehmen, ist ja jetzt auch nicht mehr unbekannt. Russland ist für Sie der eindeutige Aggressor. Der Angriff auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig und trotzdem sind Sie gegen Waffenlieferung und für Verhandlungen. Wir kommen dann noch drauf zurück. Mich würde erst einmal interessieren, welche Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit Verhandlungen, damit Friedensverhandlungen überhaupt aufgenommen werden?
Ja, wenn man einen Konflikt nur militärisch betrachtet, dann gibt es in der Friedensforschung diesen Begriff von der Reife eines Konfliktes. Wird auch auf Englisch ausgedrückt als mutually hurting stalemate, auf Deutsch sowas wie ein Patt, ein militärisches Patt, das beiden Seiten wehtut. Das dauert allerdings sehr lang. Ich habe da das Beispiel von dem Iran-Irak-Krieg. Da hat der Irak den Iran überfallen und nach einem halben Jahr lag dann schon ein Friedensvertrag als Möglichkeit auf dem Tisch. Dann ging der Krieg noch 7,5 Jahre weiter, weil immer eine der Seite noch dachte, ja, wir sind gerade am Gewinn, vielleicht wuppen wir noch was. Und nach 8 Jahren, nach Millionen von Toten, nach chemischen Waffen, die eingesetzt wurden vom Irak, ist dann ein Frieden verhandelt worden und der sah tatsächlich genauso aus wie der nach einem halben Jahr auf dem Tisch lag. Aber dieses mutually hurting stalemate, dieses Patt, wo beide Seiten dann irgendwann erkannt haben, wir können nichts mehr gewinnen, das hat dann leider 8 Jahre gedauert. Das heißt, rein militärisch betrachtet kann das lange dauern und dann kommt diese Reife des Konflikts ins Spiel. Aber das Gute ist, dass es in der Friedensforschung eben auch andere Beispiele gibt, wie man von außen einwirken kann und das beschleunigen kann. Und da nenne ich zwei Beispiele in dem Buch. Das eine ist, das Prinzip der Klügere geht nach. Das heißt, in dem Moment, wo man selbst militärisch am Gewinn ist, dann Verhandlungen zu machen. Und das zweite nenne ich immer das Prinzip des großen Bruders. Nämlich, wenn ein starker Verbündeter einer Kriegspartei sich öffentlich einmischt und Verhandlungen fordert, dann kann das den Prozess tatsächlich sehr beschleunigen.
Das kann ihn beschleunigen, aber ich glaube, das ist schon so, dass im Allgemeinen die Hauptbedingung ist, dass unabhängig, wie die Lage tatsächlich ist, beide davon überzeugt sein müssen, dass sie eigentlich nichts mehr zu gewinnen haben, wenn sie weiter Krieg führen.
Jein, im Prinzip schon. Aber natürlich kann, wenn ein starker Verbündeter öffentlich immer wieder Verhandlungen anmahnt, dann wird es für eine Kriegspartei auch schwierig, das abzulehnen, weil sie natürlich auf die starken Verbündeten auf die eine oder andere Art auch angewiesen sind. Das Beispiel da ist immer der Bosnienkrieg, wo dann irgendwann Russland und die USA weltöffentlich über Verhandlungen geredet haben, sie vorbereitet haben, eingeladen haben. Und dann konnten irgendwann die beiden Seiten, die serbische und die bosnische Seite, eigentlich nicht mehr das stoppen, dass sie nach Dayton fliegen mussten. Sie waren eigentlich noch nicht richtig bereit zu Verhandlungen. Das merkt man auch daran, dass sie in Dayton erstmal in unterschiedlichen Räumen saßen und immer jemand von rechts nach links und zurücklaufen musste. Aber ich glaube, da hat das, ich sag mal, dieses sanfte über die Ziellinie schubsen schon sehr genutzt von Seiten der USA und von Russland.
Ja, wobei man jetzt sicher auch noch mal lange darüber diskutieren könnte, wie sehr die Kriegsparteien damals wirklich dachten, dass sie noch was zu gewinnen hätten. Wer ist denn der Klügere, der nachgegeben hat?
Ja, da war das nicht das Prinzip des Klügeren, sondern da
war es eben, deswegen sage ich anderes Beispiel. Wer ist denn der Klügere, der nachgegeben hat?
In Kriegen sehr selten. Sehr selten, eben. Leider. Das ist aber etwas, was da auch in der Friedensforschung immer wieder diskutiert wird. Und wir haben ja im Ukraine-Krieg genau diese Situation gehabt. Wir hatten im November zum ersten Mal die Situation, also November 2022, dass die Ukraine militärisch in der Vorhand war. Also Russland musste sich auf die Ostseite des Dnjepers zurückziehen. Und in dem Moment hat der US-Generalstabschef damals, Mark Milley, etwas Unerhörtes gesagt. Er hat gesagt, in einem Moment der Stärke sollte man verhandeln. Das ist das Prinzip, der Klügere gibt nach. Aber leider wurde auch der Mark Milley vom Weißen Haus zurückgerufen. Auch die Bundesregierung und Brüssel haben diesen Moment nicht aufgegriffen, um auf Verhandlungen zu drängen, sondern klar, da war dann wieder diese Idee, jetzt sind wir gerade am Gewinnen, morgen sind wir noch stärker, auf gar keinen Fall wird jetzt verhandelt. Was für ein Irrtum.
Ja, aber ich habe nämlich auch kein Beispiel gefunden in Ihrem Buch für den Klügeren, der nachgibt.
Nein, das ist aber etwas, wo
theoretisch man immer sagen muss, denkbar.
Ja, nee, auch ganz praktisch. Also die Bundesregierung, ein Olaf Scholz, wenn der im November 2022 gesagt hätte, jetzt ist der Moment, ihr seid stark und ab jetzt knüpfen wir unsere Unterstützung, damit meine ich nicht nur das Militärische, jede Art von Unterstützung daran, dass ihr jetzt zu Verhandlungen bereit seid, ohne Vorbedingungen und dass ihr einladet. Wir werden dann China mit einbinden, was auch immer. Das wäre der Moment gewesen. Da kann man, und da ist sich die Friedensforschung recht einig, da kann man von außen eingreifen in dem Moment. Das passiert aber viel zu selten. Und wenn es passiert, wie bei Mark Milley, dann wird es am Ende nicht ernst genommen.
Gut, wir können festhalten, für die Vergangenheit hat es diesen Fall nicht gegeben. Nicht nur jetzt im Ukraine-Krieg nicht, sondern auch ansonsten nicht. Also beide müssen sich in einer Position der Schwäche befinden, es so empfinden. Der Konflikt muss reif sein, das Patt muss beiden wehtun. Diese Voraussetzungen sind die gegeben jetzt im Falle der Ukraine?
Offenbar nicht, sonst würden die jetzt zusammensitzen. Es gab jetzt zuletzt ja einen Schwenk auf der ukrainischen Seite. Zum ersten Mal hat Volodymyr Zelensky ja vorgeschlagen, Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Das muss man immer dazu sagen, wer Verhandlungen mit Vorbedingungen vorschlägt, der möchte nicht verhandeln. Vorbedingungen sind immer sozusagen Ausschluss. Aber jetzt hat er nach der Schweizer Konferenz zum ersten Mal gesagt, das nächste Mal solle Russland dabei sein. Und hat das nicht an Bedingungen geknüpft. Das ist ein Fortschritt. Von russischer Seite hören wir es nicht. Im Gegenteil, nach dem ukrainischen Angriff auf Kursk, auf das russische Gebiet, kam aus dem Kreml ganz klar, ab jetzt wird gar nicht mehr verhandelt. Ich meine, die haben es vorher auch nicht getan. Sie hatten auch Vorbedingungen dran geknüpft. Aber das heißt, auf der einen Seite scheint es so zu sein, auf der russischen Seite noch nicht. Und da ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, wie kann man erstens, ich sag mal, die Kosten-Nutzen-Rechnung für Russland so verändern, dass es wehtut, sie merken, sie können nichts gewinnen und dass es so wehtut, dass sie lieber verhandeln. Ja. Und das Zweite ist, welchen großen Bruder könnten wir einschalten?
Das heißt, grundsätzlich, jetzt mal abgesehen jetzt von Russland und der Ukraine, damit man zu Verhandlungen kommt, darf es überhaupt gar keine Vorbedingungen geben? Sowas wie Waffenruhe zum Beispiel oder so?
Na, das muss immer das Ergebnis der Verhandlung sein. Und gerade bei Waffenruhe gibt es auch unterschiedliche Erkenntnisse der Friedensforschung. Also es ist mittlerweile eher sogar so, dass man sagt, nee, eine langfristige Waffenruhe ist eigentlich Gift für Friedensverhandlungen. Es muss der Druck aufrechterhalten werden. Also heutzutage ist eher so das Konzept aus der Friedensforschung, ja, erstmal eine Waffenruhe, aber die muss zeitlich begrenzt sein, um den Druck auf die Friedensverhandlungen aufrechtzuerhalten. Aber um nochmal auf Russland zurückzukommen, ich habe bis jetzt von Kreml immer nur gehört, ja, wir verhandeln gerne unter dieser oder jener Vorbedingung. Und das heißt immer, sie wollen nicht verhandeln. Auf beiden Seiten hieß es das eigentlich bis vor kurzem immer. Das hat sich jetzt nur auf der ukrainischen Seite geändert.
Sie haben von dem großen Bruder gesprochen, der da manchmal ganz hilfreich sein kann, der einen so ein bisschen anschubst und auch sagt, ich stehe doch bei. Welche Rolle spielen denn informelle Gespräche so hinter den Kulissen? Die laufen ja ganz offenkundig schon eine ganze Weile.
Die sind auf jeden Fall wichtig. Ich bin mir auch sicher, dass hinter verschlossenen Türen viel geredet wird zwischen, also jetzt nicht zwischen Ukraine und Russland, aber dass der Bundeskanzler auch mit Brasilien, mit China, mit Südafrika und Indien geredet hat darüber hinter verschlossenen Türen. Aber das reicht nicht. Also man braucht eigentlich eine weltöffentlichen Diskurs und man braucht eine Stimmung dazu. Es muss auch konkret vorbereitet werden. Das muss eine gemeinsame Einladung öffentlich erfolgen, um so eine Art von, ich mache das gar nicht Druck nennen, das ist schon zu viel, aber um Klima zu erzeugen, indem man die kriegsführenden Parteien tatsächlich dann in die Richtung drängt. Und das passiert im Moment gar nicht. Und ich sehe vor allen Dingen nicht, dass die Europäische Union oder Berlin bereit wäre, so auf China zuzugehen und sie aktiv um Unterstützung zu bitten, dass es da zu einer gemeinsamen Initiative kommt, das fehlt mir seit 2,5 Jahren.
Da muss Sie sehen, viel mehr passieren. Sie sehen China in einer entscheidenden Rolle?
Ganz zentral, denn China ist natürlich der wichtigste Verbündete von Russland. China wird niemals Russland in den Rücken fallen, da müssen wir uns überhaupt keine Illusionen machen. Aber China hat von Anfang an diesen Krieg verurteilt als völkerrechtswidrig. Sie haben immer gesagt, sie sind dafür, dass der Krieg beendet wird und haben jetzt im Mai sogar nochmal gemeinsam mit Brasilien bekräftigt, wir wären für ein Verhandlungsformat bereit. Aber in China ist auch die Position, das ist nicht unser Krieg, das ist euer Krieg dort in Europa. Wenn ihr unsere Hilfe braucht, dann müsst ihr schon kommen und das passiert eben leider nicht.
Wir hatten im letzten Jahr an dieser Stelle hier in Tacheles ein Gespräch mit dem Konfliktforscher Thorsten Bonacker auch zu der Frage, wie Kriege enden. Und der sagte, dass bei zwischenstaatlichen Kriegen, die seiner Ansicht nach sogar noch leichter zu befrieden sind als Bürgerkriege, nur in der Hälfte der Fälle eigentlich Verhandlungen zum Ende des Krieges führen. Das ist das.
Ach, spannend.
Mhm. Sie nennen andere Zahlen.
Ja, 2/3 bis 3/4, je nachdem, welche Zahlen man nimmt und ab wann man rechnet. Das wundert mich jetzt nicht so. Also ich kenne diese Zahl mit der Hälfte gar nicht. Ne? Ich habe also da zwei Quellen, die ich auch sehr vertrauenswürdig finde, die auch im Friedensgutachten, im deutschen Friedensgutachten der 5 großen Friedensforschungsinstitute in Deutschland genannt werden. Die sagen, glaube ich, 3/4. Aber egal, ob es 50% oder 75% sind, Friedensverhandlungen sind der Weg, um schneller zum Ende zu kommen. Wenn wir jetzt warten, bis der Krieg, ich sag mal, entweder von einer Seite komplett gewonnen ist, das werden wir viele Jahre und einen unfassbar blutigen Krieg vor uns haben, oder wenn wir einfach nur auf dieses mutually hurting stalemate, auf dieses Patt, das beiden Seiten wehtut, warten, dann werden wir noch über mehrere Jahre einen Krieg mit Hunderttausenden von Toten erleben und das würde ich gern vermeiden, indem wir schneller zu Verhandlungen kommen.
Aber noch viel seltener, nämlich nur zu einem Fünftel enden Kriege zwischen Staaten durch einen militärischen Sieg der einen Seite mit einem sogenannten Siegfrieden, man kann es auch Diktatfrieden nennen, so haben zum Beispiel beide Weltkriege geendet. Diese Form des Kriegsendes spielt in Ihrem Buch erstaunlicherweise gar keine Rolle, Herr von Arken. Warum eigentlich nicht?
Weil ich das nicht möchte. Ich meine, ich habe ja das Buch geschrieben, um Alternativen aufzuzeigen. Also natürlich kann man die ganze Welt nur militärisch betrachten und entsteht am Ende ein Siegfrieden oder ein Diktatfrieden. Aber das ist ja genau das, was ich als Pazifist vermeiden möchte. Die Frage ist ja nicht, wer gewinnt wie militärischen Krieg, sondern meine Frage ist, wie kann ich einen Krieg so schnell wie möglich über Verhandlungen beenden? Deswegen spielt das für mich überhaupt gar keine Rolle. Ich weiß nur, für mich ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, ich möchte für die Ukraine keinen Diktatfrieden. Also wenn ich sage, ich bin gegen Waffenlieferungen, heißt das nicht, denn liefert doch eure Waffen ab und lasst Russland machen, sondern man braucht eben Alternativen.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Politiker der Linkspartei Jan van Aken über die Frage, wie Kriege enden. Und wir hatten es jetzt gerade, Friedensverhandlungen werden erst dann aufgenommen, wenn sich beide Parteien in einer Position der Schwäche befinden. Die Befürworter von Waffenlieferungen an die Ukraine, Herr van Aken, sagen nun wiederum, genau deswegen müssen wir die Ukraine stärken, sonst hat Putin nämlich gar keinen Grund zu verhandeln, so wie er sich ja gerade auch zeigt.
Naja, man kann einfach feststellen, der Plan ist nicht aufgegangen. Seit 2,5 Jahren werden immer schwerere und immer mehr Waffen geliefert und es gibt nicht einen Hauch eines Hinweises auf Verhandlungen. Und ich glaube, wenn man von Anfang an, vom 25. Februar 2022 anders gedacht hätte und nicht nur militärisch, sondern eben überlegt hätte, was können wir tun, um Russland so, ich sage jetzt mal, unter Druck zu setzen, dass sie eher zu Friedensverhandlungen bereit sind, dann wären wir vielleicht einen ganzen Schritt weiter. Ich glaube, wenn wir direkt am Tag nach der russischen Aggression ein komplettes 100%iges Ölembargo gegen Russland erlassen hätten, dann hätte das eine Schockwelle im Kreml ausgelöst, weil damit haben sie nicht gerechnet. Es hätte uns hier auch viel Geld gekostet, aber das ist ja nur Geld. Es hätte vielen Menschenleben retten können.
Die Befürworter der Waffenlieferungen wiederum, ich zitiere hier stellvertretend Roderich Kiesewetter von der CDU, sagt, hätten wir, also Deutschland und die Verbündeten, ab dem 25. Februar 2022 schnelle, starke Waffen geliefert, dann wären der Ukraine viele Toten und viel Leid erspart geblieben.
Naja, das ist die Logik von Roderich Kiesewetter. Der ist ein Oberst der Bundeswehr. Der denkt militärisch und der denkt immer nur innerhalb der militärischen Box. Und das kann man jetzt tun. Jetzt kann man 2,5 Jahre später feststellen, Plan ist nicht aufgegangen. Ich möchte außerhalb der militärischen Box reden. Und dafür ist der Herr Kiesewetter leider nicht empfänglich. Das tut mir leid für ihn.
Ich habe ihn jetzt stellvertretend für alle anderen. Es gibt ja auch andere, die keine Oberste sind, die die Waffenlieferung befürworten, schweren Herzens, aber es doch tun. Ich will nur sagen, das Argument hätten wir von Anfang an, können sozusagen beide Seiten bringen. Die Frage ist ja vielleicht überhaupt, ob Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen immer Gegensätze sein müssen, also wirklich Worte statt Waffen, so heißt ja Ihr Buch, oder ist es nicht manchmal auch notwendig, Worte und Waffen einzusetzen?
Ja, das wird mir oft entgegengehalten. Man könnte ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Die Realität ist ja aber eine andere. Ich finde es ganz toll, dass wir jetzt dieses Gespräch hier führen. Ich muss Ihnen sagen, das ist das erste Gespräch in einem öffentlichen Medium in Deutschland seit 2,5 Jahren, wo ausschließlich über Diplomatie geredet wird. Wenn wir uns die veröffentlichte Meinung anschauen, wird seit 2,5 Jahren ausschließlich darüber gestritten, ob wir Waffen, schwere Waffen oder ganz schwere Waffen liefern. Und wenn man dann mal bei Hart aber fair sitzt und sagt, ich würde gerne auch mal über Diplomatie reden, heißt es einfach nur, nee, heute nicht, heute geht's um die Waffen. Das ist ja nicht nur in den Medien so, sondern das ist auch die gesamten Regierungsparteien, die CDU, alle reden nur oder streiten nur um die Frage Taurus ja, nein. Aber ich hätte gern mal genauso oft eine Debatte im Radio, im Fernsehen, in den Medien, im Bundestag über die Frage, ist es jetzt richtig, China außenpolitisch aufzuwerten, um einen Frieden zu beschleunigen oder nicht? All das findet nicht statt, deswegen ist es theoretisch vielleicht möglich, beides zu machen. Ganz praktisch ist es ein Ausschlusskriterium, aber deshalb auch nochmal danke für die Diskussion, die wir beide hier haben. Die ist neu für mich.
Ich widerspreche da etwas. Also erstens sprechen wir auch nicht nur über Diplomatie, sondern auch schon darüber, ob es nicht doch sinnvoll ist, Waffen zu liefern. Sie waren auch in unserem Programm mehrfach zu Gast, wenn wir darüber diskutiert haben. Also Pro und Contra Waffenlieferungen. Sie sagen, das schließt sich auf jeden Fall aus.
Nein, ausschließen auf jeden Fall nicht. Ich bin kein Radikalpazifist, das sage ich auch ganz deutlich. Ich kann mir historische Situationen vorstellen und der Nationalsozialismus war so eine, wo wahrscheinlich am Ende nur mit Waffengewalt ein schlimmste Verbrechen verhindert werden können. So, das mag ich grundsätzlich gar nicht ausschließen, aber mein Pazifismus ist einer, der sagt, immer erstmal die zivilen Wege ausprobieren. Immer erstmal außerhalb des militärischen Denken, geht da was ohne Militär, ohne Waffen? Und ich glaube, diese Frage ist kaum gestellt worden seit Beginn des Krieges. Und da glaube ich nämlich, dass sowohl Sanktionen als auch diplomatische Initiativen, insbesondere unter Einbeziehung von China, Indien und Brasilien, möglicherweise sehr, sehr schnell diesen Krieg hätten beenden können im Vergleich zu den Waffenlieferungen, die seit 2,5 Jahren Nichts ändert daran, dass da jetzt ein blutiger Krieg tobt.
Ja, wo Sie gerade den Zweiten Weltkrieg erwähnt haben, Sie sind ja in der Nähe von Hamburg geboren und aufgewachsen und in Hamburg fand ja 1943 die berüchtigte Operation Gomorra statt, also die Luftschlacht um Hamburg, Flächenbombardement von britischen, amerikanischen Luftstreitkräften, gab einen Feuersturm, wie es ihn vorher noch nie gegeben hatte, 34.000 Tote, große Teile der Stadt zerstört, das gab es dann Dresden, Köln, das können wir alles aufzählen. Und die Briten hatten eben das Ziel, und die Amerikaner auch, Hitler und Nazi-Deutschland nicht nur militärisch, sondern auch moralisch zu besiegen. Ist eben immer die Frage, nicht, welchen Vergleich wählen wir, wenn wir an Putin und Russland und den aktuellen Krieg denken? Wählen wir diesen Vergleich? Denken wir an München 1938, da wurde freundlich verhandelt mit Herrn Hitler. Das Ergebnis ist bekannt. Oder welchen Vergleich nehmen Sie?
Naja, ich nehme den Vergleich mit den Realitäten am 25. Februar. Lassen Sie uns mal gerne über diese Ölsanktionen sprechen. Also seit der Annexion der Krim, wusste der Kreml ganz genau.
Herr von Acken, unterbreche Sie deswegen, weil die Situation ja heute sind wir da, wo wir jetzt sind. Und das ist ja jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Also erstens bekommen wir Herrn Putin gar nicht an den Verhandlungstisch. Und selbst wenn, wer sollte ihm vertrauen, nachdem er so viele Verträge und Abkommen gebrochen hat? Der Vergleich nochmal zu 38.
Niemand, da sind wir uns, glaube ich, einig. Man kann, wenn es jetzt Friedensverhandlungen gibt und da gibt es dann Unterschriften drunter, dann ist das überhaupt keine Sicherheit für gar nichts. Also Friedensverhandlungen werden nur dann erfolgreich sein, wenn da materielle Sicherheitsgarantien für die Ukraine drin sind. Und materiell kann ganz viele verschiedene Formen einnehmen. Eine einfache Möglichkeit, die ich immer vorschlage, ist, zum Friedensvertrag gehört eine Waffenstillstandslinie, die muss überwacht werden, das müssten Blauhelmsoldaten machen. Und es wäre in dem Moment eine hundertprozentige materielle Sicherheit für die Ukraine, wenn dort auch chinesische Blauhelmsoldaten unterwegs sind, weil Russland wird niemals auf einen chinesischen Blauhelmsoldaten schießen. Das heißt, das hätte eine große Sicherheit, aber ein Stück Papier vertraut niemand. Ich möchte aber nochmal auf Ihren Punkt eingehen. Wir müssen über das Jetzt und Heute sprechen. Also erstens sage ich dazu, auch heute könnte Olaf Scholz nach Peking fliegen und öffentlich Xi Jinping einladen. Wir machen eine gemeinsame Friedenskonferenz. Xi Jinping lädt Wladimir Putin ein und dann kommt er auch. Das kann er nicht tun, dass er seinen stärksten Verbündeten verprellt. Und Olaf Scholz lädt Wladimir Zelensky ein und dann würden die beiden kommen und die Friedensverhandlungen würden starten. Das geht seit 2,5 Jahren, das geht heute auch noch und das passiert nicht, weil die Bundesregierung eine politische Entscheidung getroffen hat, sie wollen China außenpolitisch nicht aufwerten. Das kann man nachvollziehen, aber ich finde das grundfalsch, weil es die Menschen in der Ukraine alleine lässt.
Nochmal zu der Frage, Worte statt Waffen oder gehen nicht auch Worte und Waffen? Weil eben die Sorge besteht, dass wenn Putin nicht militärisch aufgehalten wird und wir haben bisher viele Beispiele, wo wenn man ihm militärisch nicht entgegengetreten ist, Georgien, 2014 die Krim, er einfach weitermacht, dann ist der Rest Europas auch nicht sicher. Dann sind als nächstes die baltischen Republiken dran. Das heißt, er darf auf keinen Fall gewinnen. Heißt denn das, er muss verlieren? Oder was heißt dieses, er darf nicht gewinnen? Das meinen Sie ja auch.
Ja, das meine ich auch. Und jetzt, das ist jetzt ja Semantik. Heißt das, er muss verlieren? Am Ende wird es Friedensverhandlungen geben. Und am Ende haben beide gewonnen. So, niemals gibt es Friedensverhandlungen, wo beide Seiten nicht sagen können, sie haben gewonnen. Deswegen ist es jetzt falsch zu sagen, er muss verlieren. Wir setzen alles dran, dass er demütig mit einem eingezogenen Schwanz nach Hause geht. Sowas wird alles nicht passieren. Das ist also hat nichts mit Realitäten zu tun, muss man wirklich ganz klar sagen. Für mich ist es ganz entscheidend, es darf kein Diktatfrieden sein, sondern es muss ein Frieden sein, den die Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine am Ende unterzeichnet. Also in einem Referendum, wie auch immer, bestätigt. Was das ist, das können nur die Menschen in der Ukraine sagen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn Sie jetzt sagen, naja, nach Georgien haben wir nicht militärisch reagiert. Wir könnten jetzt genauso sagen, nach Georgien hat der Westen nicht wirtschaftlich reagiert. Es war einfach so wahnsinnig, nicht nur bequem, sondern so wahnsinnig ertragreich für die Europäische Union, die billigen Importe von Gas und Öl aus Russland zu haben. Deswegen ist dem alles militärische, jede imperialistische Aktion, haben sie eben durchgehen lassen. So, man hätte ganz anders reagieren können. Ich habe jetzt gesagt, wir hatten am 25. Februar ein Ölembargo. Man hätte es auch schon nach der Annexion der Krim machen können. Einfach eine ganz klare Antwort, bis hierhin und nicht weiter. Denn eine wirtschaftliche Antwort, die so ins Zentrum der russischen Einnahmen geht, die hätte der Kreml auch verstanden. Das wollte man nicht. Man wollte sozusagen die eigenen Gewinne hier in Europa nicht gefährden. Aber denn immer das alles nur aus militärisch zu lenken, das ist eben das, was mich stört. Ich sage die ganze Zeit Primat des Zivilen. Lassen Sie uns über die zivilen Möglichkeiten nachdenken, die ausprobieren. Und ich sage überhaupt nicht, die funktionieren zu 100%. Aber solange wir das nicht mal versucht haben, bin ich dagegen, dass wir immer nur über Waffen reden.
Sie sprechen über Sanktionen. Es gibt ja seit vielen, vielen Jahren Sanktionen gegen Russland. Die scheinen nicht groß zu wirken.
Ja, das ist auch so ein Punkt, wo ich viel gelernt habe im letzten Jahr. Es gibt ja in Deutschland 3 Institute, wo eine hervorragende Sanktionsforschung gemacht wird. Und eine Erkenntnis der Sanktionsforschung ist zum Beispiel, Sanktionen wirken dann, wenn sie schnell und heftig kommen. Also die gehen teilweise so weit zu sagen, Sanktionen, die nach einem Jahr nicht gewirkt haben, die kann man auch wieder einstellen. Und ich finde, am Öl sieht man das so ganz toll. Die Europäische Union hat 9 Monate gebraucht, um so ein Ölembargo zu beschließen. Dann gab es noch mehrere Monate Übergangsfrist. Ja, und in diesem Jahr hat Russland sich eine Tankerflotte aufgebaut und kann das gesamte Öl, das vorher über Pipelines ging, jetzt über die Tanker verkaufen. Das heißt, das Ölembargo, das es denn gab nach 12 Monaten, ist völlig verpufft. Das hätte man aber vorher schon in der Sanktionsforschung überall nachlesen können. Wenn, dann muss es über Nacht passieren und 100%ig passieren. Es muss ein Schock sein, der sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung verschiebt. Insofern, ja, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Sanktionspakete. Immer wurde ein kleiner Schritt noch gemacht, aber das hat überhaupt gar keinen Effekt. Das wissen wir aus ganz vielen anderen Sanktionen. Schnell und heftig oder lassen Sie es gleich sein.
Jetzt mal angenommen, Olaf Scholz reist nach Peking und Peking sagt, gut, dass du da bist, Olaf. Darauf haben wir schon immer gewartet. Wir laden jetzt Russland zu Friedensverhandlungen ein und uns werden sie nicht widersprechen. Sie haben jetzt schon gesagt, Sicherheitsgarantien, wenn die von der UNO kommen sollen, auch dann müsste Russland im Sicherheitsrat zustimmen, haben ja Vetorecht. Das ist das eine. Und die zweite Frage zum Schluss noch, Herr van Aken, wie wollen Sie denn einen Friedensschluss finden? Ich weiß, Sie werden sagen, das können Sie jetzt nicht sagen, das muss alles verhandelt werden, aber trotzdem, man muss sich ja was vorstellen können, der für Russland wie für die Ukraine attraktiv ist.
Da will ich gar nicht ausweichen, sondern ich gehe mal in den April 2022 zurück. Da gab es ja, ich sag mal so, Eckpunkte für mögliche Verhandlungen. Da wird dann oft gesagt, da war schon ausverhandelt der Friedensvertrag. Das war es nicht, ja, nach diesen Istanbuler Gesprächen. Aber da lagen ja Eckpunkte auf dem Tisch. Und wir haben ja auch Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew. Und unsere Leute dort haben uns immer gesagt, da hätte eine große Mehrheit der Ukrainerin damals zugestimmt. Im Kern war das, die Krim wird russisch. Über den Donbass wird in den nächsten 10 Jahren in Referenden entschieden, aber es gibt erstmal eine lange Übergangsphase, so ähnlich kennen wir aus Deutschland auch mit dem Saarland. Und die Ukraine bleibt neutral. Das waren so die Kernpunkte, verkürzt gesagt. Und irgendwo entlang dieser Linien wird wahrscheinlich ein Friedensvertrag laufen, denn noch mit vielen anderen Details, die wir heute noch gar nicht vorhersehen können. Wo denn genau die Waffenstillstandslinie ist, welche Gebiete erstmal für ein paar Jahre sozusagen unter UN-Kuratel oder wie auch immer gestellt werden, das ist alles Spekulation, aber so wird es laufen. Denn am Ende gehen beide Seiten raus und sagen, wir haben gewonnen, alles wunderbar. Und anders gibt es keinen gerechten Frieden. Und wie gesagt, das muss auch denn in einem Referendum bestätigt werden, weil Friedensverträge, die nicht von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden, führen direkt in den nächsten Krieg.
Und ob die Ukraine heute noch mehrheitlich zustimmen wird, neutral zu bleiben, ist vielleicht auch eine Frage, ne?
Völlig unklar. Genau das sagen unsere Leute in der Ukraine auch. Damals im April 22 wäre es möglich gewesen. Nach dieser brutalen Kriegsführung der letzten 2 Jahre kann es auch verschoben sein. Wir haben jetzt gerade nochmal für unseren Podcast dort mit einigen gesprochen und da heißt es so, naja, kommt drauf an, wen man fragt. Ganz weit im Westen, Lviv zum Beispiel, gibt es eine ganz große Mehrheit gegen Verhandlungen überhaupt. Und wenn Sie die Soldaten im Schützengraben fragen, sagen praktisch alle, verhandelt endlich und gebt doch die Krim ab und was auch immer. Das ist natürlich immer dann auch beeinflusst von der direkten Lebenssituation. Auch innerhalb der Ukraine gibt es da Unterschiede.
Ja, natürlich. Wer den Krieg selbst führen muss, will ihn schnell beendet haben. Ich danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jan van Aken war das, Politiker und vielleicht demnächst Vorsitzender der Linkspartei und Autor des Buches Worte statt Waffen, erschienen bei Econ.